Wir beginnen das 9. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief und ich lese dort die Verse 1 bis 6 und den zweiten Teil des 12. Verses. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid ihr nicht mein Werk in dem Herrn? Bin ich anderen nicht ein Apostel, so bin ich doch euer Apostel. Denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Also antworte ich, wenn man mich fragt. Haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch Macht, eine Schwester zum Weibe mit umherzuführen, wie die anderen Apostel und des Herrn Brüder und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas keine Macht, nicht zu arbeiten? Vers 12b. Aber wir haben solche Macht nicht gebraucht, sondern wir ertragen allerlei, dass wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis machen. Der Apostel Paulus wollte die Gemeinde zu Korinth und somit ja alle Gemeinden, die ja von Pfingsten herkommen. Ohne Pfingsten gibt es ja keine Gemeinde Jesu. Und wo Gemeinde Jesu in der Welt besteht, hat Pfingsten stattgefunden. Und er wollte sie immer wieder zurückführen zu dieser Einheit im Heiligen Geist, wo sie herkamen. Das ist ja auch in unserem persönlichen Leben so, dass wir immer wieder zu den Ursprüngen zurückgeführt werden müssen, innerlich, aber eben auch äußerlich oftmals, also das heißt in den materiellen Wegen, um in Dankbarkeit stehen zu können über dem, was Gott gegeben hat. Wir sind ja oftmals sehr vergesslich. Es ist so viel Gutes an uns geschehen, Psalm 103, vergiss es nicht, und wir danken nicht mehr. Da kommt nur eine Sache, die nicht mehr so ganz gut erscheint, und schon klagen wir. Vergessen dabei die 10, 20, 30, 50 anderen Dinge, die so gut waren. Und so ist es inwendig auch geistlich. Wir müssen immer wieder zurückgeführt werden in die Dankbarkeit der ersten Tage. Wir singen ja auch ein Lied, das der Herr erwecken möchte, den Geist der ersten Zeugen. Oder wir könnten sagen, des ersten Zeugnisses in uns. Und darum lesen wir ja auch in der Schrift und prüfen uns immer wieder aufs Neue, ob wir noch auf dem Wege sind, auf dem wir einst standen, oder ob wir abgedriftet sind, wieder in Ängste verstrickt worden sind oder in falsche Freiheiten abgeglitten sind. Das kann ja alles passieren. Man verliert das eigentliche Fundament. Und um dies ging es dem Apostel Paulus. Es ging ihm nicht darum, um jetzt einen neuen Gesetzeskatalog aufzustellen oder Maßnahmenkatalog, was man alles tun sollte in dieser Welt und lassen, sondern die Korinther daran zu erinnern, dass sie ja von Pfingsten herkamen. Und wenn hier auch der Name Barnabas genannt worden ist, mit dem ja der Apostel Paulus seine erste Missionsreise antrat, lesen wir bereits schon in der Apostelgeschichte von diesem Barnabas, dass er sein Leben um Jesu Willen ganz hingab und nicht nur sein Leben, sondern auch, was er besaß. Aber ich lese mal die Verse zuvor. Pfingsten ist nämlich hier der Ausdruck im Kapitel 4 Apostelgeschichte, Vers 32, von diesem neuen vereinten Leben im Geist. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten, das ist die Erstlingsgabe im Leben der gläubigen Menschen. Diese neue Einheit, das ist die Erfahrung, die sie vorher nicht hatten in dieser Weise. Keiner sagte von seinen Gütern. Also hier hat wirklich ein Prioritätenwechsel stattgefunden, was vorher alles so wichtig war. Jeder war darauf bedacht, sein äußeres Leben zu organisieren und festzuhalten, weil das seine Sicherheit war. Plötzlich war Jesus allein die Sicherheit. Und dann sprach man nicht mehr von den äußeren Sicherheiten. Nicht, dass man sagte, das brauchen wir alles nicht mehr, das soll alles nicht mehr sein. Aber das ist nicht mehr meine Sicherheit. Keiner sprach mehr von dem Seinen, von seinen Gütern, sondern es war ihnen alles gemein. Diese neue Einheit, dieses ineinander gewobene durch den Heiligen Geist, setzte in ihren Herzen frei, alles auch für den Nächsten zu geben. Nicht, das können wir ja doch schon nachvollziehen, wenn wir von einem Menschen sprechen können, den wir lieben. Dann ist der Mensch, den wir lieben, ein Gegenstand unserer Umsorgung. Wir geben gerne für ihn was hin. Wir tun ihm gerne Gutes. Auch unaufgefordert. Auch unaufgefordert. Einfach, weil wir uns so eins fühlen mit ihm. Und das ist diese neue Einheit zwischen Menschen, die sich nie gekannt haben. Das ist Pfingsten. Sie sprachen nicht mehr von ihren Gütern, sondern hielten es gemein im Herzen. Und die Apostel gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Und es war große Gnade bei ihnen. Also der Herr wirkte unter ihnen. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wie viel ihrer Waren die Äcker hatten und Häuser, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Gutes und legten es zu der Apostel Füßen und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. Also die Familie wurde innerlich so gepflegt, dass man ein Interesse daran hatte, dass keiner aus irgendwelchen Gründen aus dieser Familie herausfällt, auch nicht aus materiellen Gründen. Joses aber mit dem Zunamen von den Aposteln genannt Barnabas, nicht? Hier kommt dieser Name vor, ein Sohn des Trostes, vom Geschlecht ein Levit aus Zypern. Deswegen fand die erste Missionsreise auch nach Zypern statt, nicht? Da ist Paulus und Barnabas sind zuerst nach Zypern gegangen. Ja, Barnabas hatte ja eine Last auch für die Leute, die er kannte, die in seiner Umgebung wohnten, aus Zypern. Der hatte auch einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostel Füßen. Jetzt nun diese Fragestellung, die hier Paulus den Korinthern gibt und sagt, in siebenfacher Weise haben wir nicht hier und da Freiheiten? Könnten wir diese Freiheiten, das steckt dahinter, nicht auch so nutzen, dass wir diese Einheit oder die Fürsorge des Starken für den Schwachen nicht suchen oder ihr nicht nachgehen? Denn in dem Kapitel zuvor hat er ja gerade den Korinthern gesagt, lasst Abstriche von eurer Freiheit zugunsten des Nächsten machen. Da ging es ja um die Speisegebote im 8. Kapitel. Darum, so die Speise meinen Bruder ärgert, wollte ich nimmermehr Fleisch essen, auf dass ich meinen Bruder nicht ärgere. Da sind natürlich die Schwestern auch immer einbezogen. Es soll kein Ärger entstehen in der Gemeinde von Pfingsten. Sie soll ein Herz und eine Seele bleiben, aber die Tatsache ist, dass sie eigentlich äußerlich gesehen unterschiedlich geprägt sind. Die Tatsache ist auch, dass sie schwach sind und stark, dass der Glaube nicht gleichmäßig präsent ist in jedem. Der Glaube, der Schritte nach vorne wagt, ist nicht in jedem so vorhanden, dass man im Gleichschritt gehen kann. Man muss sich also mitnehmen, man muss sich begleiten. Man muss vielleicht, manche haben flinke Füße, die laufen gerne sehr schnell, vielleicht ein bisschen stoppen und warten, bis der andere auch nachkommt. Das scheint manchmal langweilig zu sein, weil man ja ebenso gerne schnell läuft. Aber das ist notwendig, diese Einheit von Pfingsten. Um das geht es, wenn der Apostel Paulus hier diesen Brief auch als Antwort auf die Fragen, der Korinther geschrieben hat. Nicht also einen neuen Maßnahmenkatalog, nicht ein Gesetzeskatalog, sondern ein Zurückführen zu dem Urgrund, dem Ursprung des Glaubenslebens mit Jesus Christus. Er, der Apostel, hat also nicht nur Ratschläge gegeben, wie man jetzt mit schwachen Glaubensgeschwistern umgeht, sondern er selbst in dieser Fragestellung gibt sich zu einem guten Vorbild. Er, der eigentlich von unserem Denken her ganz oben an der Spitze steht, dem eigentlich alle dienen müssten, sagt und zeigt, dass er anderen dient. Und das ist die Fragestellung, die er hier hat. Bin ich nicht ein Apostel? Fragt er. Bin ich nicht ein Apostel? Ja, warum diese Frage? Ja, wenn ich doch ein Apostel bin, dann bin ich doch in Wahrheit allen voraus. Denn was ist denn ein Apostel? Das ist ein Erstlingsgesandter durch Jesus Christus selbst. Das ist einer, der mit besonderen Vollmachten ausgestattet war, um das Evangelium in eine dunkle Welt zu tragen, Türen zu durchbrechen, Wände einzureißen, die von der Macht der Finsternis gebaut worden sind. Ein Apostel, der im Grunde genommen begabter war als alle anderen Gemeindeglieder und begabter sein musste vom Herrn, weil jemand, der vorangeht und die Mauer einreißt, mehr Kräfte haben muss als die anderen, die nur noch über die Trümmer steigen. Bin ich nicht ein Apostel? Also einer, der direkt autorisiert ist, andere durch Wort und Tat Richtungsweisung zu geben. Statt andere, so will er sagen, zu maßregeln oder ihnen ihre Schwachheit vorzuwerfen, will ich sie geleiten auf dem Wege. Ich will sie seelsorgerlich begleiten. Und das begründet er auch im zweiten Brief an die Korinther. Wir lesen dann 2. Korinther 1, die Verse 21 bis 24, besonders den Vers 24, wo er sagt, wir sind ja nicht, obwohl rein menschlich gesehen, könnte man das so sagen, sind wir Herren eures Glaubens, aber das wollen und wir nicht sein und können wir nicht sein um Jesu Willen, sondern wir wollen Gehilfen eurer Freude sein. Und Gehilfen heißt ja, ich muss da sein, wo Hilfe nötig ist. Ich muss in der Ergänzung stehen wollen. Lesen wir mal ab Vers 21. Gott ist es, der uns befestigt, also nicht ich, der Apostel. Gott ist es und wir müssen gemeinsam vor den lebendigen Gott. Gott ist es, der uns befestigt in Christum und uns gesalbt und versiegelt hat und in unsere Herzen das Pfand, den Heiligen Geist gegeben hat. Ich rufe aber Gott an zum Zeugen auf meine Seele, dass ich euch verschont habe in dem, dass ich nicht wieder zu gen Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren seien über euren Glauben, sondern Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht ja im Glauben, ihr habt ja Pfingsten erlebt. Also wollen wir jetzt nur Begleitung sein durch diese Vollmacht, die uns gegeben ist. Wir verstehen also diese Fragestellung an die Korinther, bin ich nicht ein Apostel? Und ich handle doch auch anders, als ihr denkt, dass ein Apostel handeln könnte, dass er ganz souverän nur seinem Weg nachgehen könnte und nur Anweisung geben und dann geht er wieder. Nein, ich erniedrige mich ja auch und trage mit, denn wir dürfen ja nicht herrschen übereinander, sondern helfen. Und das entspricht diesem Wort des Herrn Jesu, Matthäus 5, 41. Das ist nicht so leicht vom natürlichen Menschen einzuhalten, weil wir unser Programm haben. Und unser Programm, wenn es irgendwo umgestoßen wird oder verändert wird, werden wir unsicher. Wir müssen also nach einem gewissen Programm und Fahrplan lesen. Aber, da sagt der Herr Jesus, da kann es doch passieren, dass dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen. Ja, das passt vielleicht gerade noch ins Programm rein, aber dann geh mit ihm sogar zwei. Selbst wenn es vorübergehend dein Programm umstößt, dann geh zwei. Und das ist das, was der Apostel hier auch sagt. Bin ich nicht ein Apostel? Ich könnte ja Prioritäten setzen und sagen, das mache ich und das andere macht ihr allein. Nein, ich gehe auch mit euch zwei Meilen mehr, als ich vielleicht in meinem Amt tun müsste oder auch tun könnte von mir aus gesehen. Die zweite Frage, die ihr hier stellt an die Korinther, um ihnen deutlich zu machen, dass sie sich auch einander annehmen sollen und dass eben auch die Stärkeren, die ihre Freiheit in Christus erkannt haben, aber nicht für sich selbst nur nutzen, sondern zugunsten des Nächsten und der Schwachen im Glauben einsetzen. Bin ich nicht frei? Fragt er. Bin ich nicht frei? Ich bin durch Jesus Christus befreit. Und zwar in welcher Weise? Wir sind befreit von den Sünden. Wir sind befreit von dem alten Leben, das es uns nicht beherrschen darf. Aber wir sind auch befreit von den Menschen. Der natürliche Mensch braucht den Menschen. Er braucht ihn, der soll ihm ja dienen. Er soll ihm dienen. Ich will den anderen für mich einsetzen. Und wenn ich das nicht kann, dann fühle ich mich hilflos. Aber der Apostel Paulus sagt, in Jesus Christus bin ich doch frei geworden von den Menschen. Das heißt, ich kann ganz allein durch das, was mir geschenkt ist, mit Gott leben, in dem neuen Leben. Ich brauchte nicht einen zweiten, damit ich Leben habe. Und doch stelle ich mich dem zweiten zur Seite und lebe mit ihm. Bin ich nicht frei? Doch, ich bin frei. Aber ich will meine Freiheit nicht allein für mich nutzen, sondern zur Förderung des Glaubenslebens des Nächsten einsetzen. In seiner Predigt zeigte sich der Apostel Paulus immer unabhängig von den Menschen. Da blieb er total unabhängig. Er machte sich nie irgendeinem Menschen gleich oder ging auf ihn ein, wenn es um das Wort Gottes ging. Dann predigte er, was der Herr ihm sagte, unabhängig von allen Menschen. Aber in seinem Wandel, da gliederte er sich den Glaubensgeschwistern so an, dass er eine Wegstrecke mit ihnen gehen konnte. Lesen wir zum Beispiel Galater 1, Vers 10 im Blick auf die Predigt. Da schreibt er ganz deutlich, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich, Menschen gefällig zu sein? Nein. Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Also hier setzt er absolute Priorität der Freiheit und sagt, da bin ich von den Menschen unabhängig. Ich will nicht den Menschen zum Munde reden, ihnen gefällig sein, sondern vor Gott stehen. Anders will ich es nicht zulassen. Vers 15 auch noch im Galater 1. Da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, alsobald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit einem Menschen. Also wieder totale Unabhängigkeit von den Menschen. Das ist die Freiheit in Christus. Bin ich nicht frei? Ja, ich bin frei. Das beweise ich hiermit. Wenn es ums Wort Gottes geht, frage ich mich nicht mit keinem Menschen, sondern das, was Jesus mir gegeben hat, das will ich weiter sagen. Und er kam auch nicht nach Jerusalem, sagt er, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich zog hin nach Arabien und kam wieder nach Damaskus. Also hier bin ich ganz dem Herrn allein verpflichtet. Aber in meinem Wandel, da will ich mich nicht entziehen, ich Apostel, sondern ich will den Nächsten ergänzen. Und da lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 11, Vers 29. Das kann uns also ein persönliches Beispiel sein, wenn es ums Wort Gottes geht, dürfen wir unabhängig von irgendeinem Menschen das Wort lesen und zu uns reden lassen. Und da brauchen wir uns auch nicht reinreden lassen, denn der Geist Gottes in uns offenbart, was für uns nötig ist. Aber wenn es um den Wandel geht, sollen wir nicht die Freiheit nutzen, unabhängig mit dem Nächsten oder dem Nächsten gegenüber zu leben, sondern im Verbund mit ihm. Ihn mittragen, 2. Korinther 11, Vers 29. Wer ist schwach und ich werde nicht auch schwach, sagt er. Wer wird geärgert und ich brenne nicht auch für ihn? In Vers 28 schon, ich trage Sorge für alle Gemeinden. Also ich nehme Anteil an den Werdegängen des einzelnen Gläubigen. Er ist mir nicht gleich, denn Pfingsten heißt Einheit. Alle zusammen, eins. Und dazu sollten die Korinther ja alle Gläubigen zurückgeführt werden. Und wir wissen ja, dass heute falsche Versuche der Einheit unternommen werden, in dieser 1948 gegründeten ökumenischen Bewegung. Da versucht man, Denominationen zu einer Einheit zu organisieren. Aber das gibt dann vielleicht eine äußere Einheit, günstigenfalls, aber nie eine innere Einheit. Man kann diese Einheit im Glauben nicht organisieren. Sie ist in Pfingsten begründet, im Heiligen Geist. Bloß sie muss wahrgenommen werden unter den Gläubigen, die den Geist empfangen haben. Im 4. Kapitel des 1. Korintherbriefes, da haben wir auch schon gelesen, Vers 10, wie der Apostel bin ich nicht frei, steht immer noch darüber als Frage, wie er sich in den Augen der anderen doch erniedrigt und sogar als närrisch eingestuft wird. Wir sind Narren, also der Apostel, um Christi willen, ihr aber seid klug im Christo. Wir sind schwach, ihr seid stark. Wie ihr herrlich, wir verachtet. Das bedeutet, wenn der Starke in der Ergänzung mit dem anderen steht, dann sieht er auch schwach aus. Dann sieht er, weil er sich auf dieselbe Stufe begeben hat, dann sieht er nicht mehr stark aus, sondern so schwach wie der andere. Und dann wird er auch so beurteilt. Das meint der Apostel Paulus. Und der andere, weil er vorankommt, wird als stark gesehen. Aber das ist der Segen. Das ist der Wandel aus der Freiheit in Christus. Und deswegen die Fragestellung, bin ich nicht frei? Muss ich das tun? Könnte ich nicht auf einem Philosophenstuhl in dieser Welt sitzen und alle lehren? Müsste ich denn mit dem einfachen Glaubensbruder der Schwester zusammenlaufen und ihn begleiten? Seht, so will der Apostel Paulus sagen, echte Freiheit im Glauben genutzt, findet in der Ergänzung mit dem Nächsten statt. Nie über das Haupt des anderen. Die dritte Frage, die er in den Raum stellt, und natürlich müssen dann die Korinther sagen, ja, wenn der Apostel Paulus so gesegnet war und doch den Nächsten und uns begleitet, ja, wie viel mehr sollten wir das dann auch untereinander tun? Habe ich nicht den Herrn gesehen? Und er hat ihn wahrlich gesehen. Er hat hohe Offenbarung bekommen und dadurch geistliche Autorität bekommen, mehr als alle anderen. Aber er stellte sich dennoch nicht über den Schwachen, sondern er lebte im Verzicht zugunsten des anderen. damit es ihm gut geht und damit es sozusagen allen gut geht. Diese Offenbarung, die er bekommen hat und auch den Herrn zu sehen, führte nicht dazu, dass er in eine Absonderung geriet, in die Stille sich zurückzog und in der Beschaulichkeit dieser Offenbarungen lebte, sondern er nutzte sie vielmehr, um daraus zu schöpfen, in Liebe dem Nächsten zu dienen und zu begegnen. Er wollte nicht bewundert werden wegen der hohen Offenbarungen und weil er Jesus gesehen hat, sondern er wollte dienen. Und darum sagt er hier auch im Kapitel 2, Vers 17, das haben wir ja schon gelesen, es geht so weit, dass er sagt, und wenn ich auch geopfert werde, im 2. Korinther 2 ist das, 2. Korinther 2, Vers 17, wir sind nicht wie die vielen, die das Wort verfälschen, sondern als aus Lauterkeit und als aus Gott reden wir vor Gott in Christo. Aber diese Stelle, die ich jetzt hier noch zitieren möchte, ist Philipper 2, Vers 17. Und da sagt er, und wenn ich auch geopfert werde, über dem Opfer eures Gottesdienstes, eures Glaubens, dann will ich gerne Ja dazu sagen. Also ich will nicht bewundert werden, sondern selbst wenn es darum geht, dass ich dabei zusetze und dass es mir schlechter gehen könnte, weil ich den anderen diene, will ich es trotzdem tun. Wenn es auch meine Kraft und mein Leben kostet. Denn auch Jesus Christus hat gelitten um unseretwillen. Er ist dem Leiden nicht aus dem Wege gegangen, sondern hat bewusst das Leiden zugelassen, damit wir erhoben werden aus der Tiefe, aus der Verlorenheit in die Höhe des Lebens. Einmal sah der Apostel Paulus Jesus vor Damaskus. In Kapitel 9, Apostelgeschichte 9, 3, da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu löcken. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er wurde geblendet. Die Erscheinung Jesu war so stark, dass er 3 Tage blind war. Und dann sah er ihn auch noch einmal im Tempel. Apostelgeschichte 22, Vers 17. Es geschah aber, da ich wieder nach Jerusalem kam und betete im Tempel, dass ich entzückt ward und ich sah ihn, Jesus Christus. Und dieses Jesus sehen, das hat in Korinth, ich weiß nicht, ob es überhaupt einer hatte, ja, aber in der Regel hat das keiner gehabt, nur die Apostel. Die Apostel, die mussten solche sein, die Jesus gesehen haben. Ein Apostel musste persönlich gerufen sein vom Herrn und der Herr muss ihm erschienen sein, sonst konnte er nicht Apostel sein, ja. Er hat ihn gesehen. Und dann wurde er auch entzückt bis in den dritten Himmel, in 2. Korinther 12, ins Paradies. Alles wunderbare Vorzüge. Bin ich nicht frei? Kann ich nicht anders handeln, als ich an euch handle? Also er wollte nicht den Korinthern ein schlechtes Gewissen direkt machen, aber doch herausholen, dass sie ihr Eigenleben überdenken und sich abfragen, ob sie auch so handeln wie der Apostel, der doch viel mehr mit Jesus erlebt hat und viel höher stehen könnte. Und doch ein Augenmerk auf die einzelnen Glieder der Gemeinde hat. 2. Korinther 12. Es ist mir, dass Rühmen nichts nütze. Er könnte sich aber rühmen. Doch will ich kommen auf die Gesichter und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen, so spricht er jetzt in dritter Person von sich, in Christo vor 14 Jahren, ist er im Leib gewesen, so weiß ich's nicht, oder ist er außerhalb des Leibes gewesen, so weiß ich's auch nicht. Gott weiß es. Da ward derselbe entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leibe gewesen ist oder außerhalb des Leibes gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Für den will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nichts rühmen, nur meiner Schwachheit. Also diejenigen, die das gehört haben, die könnten sagen, der Apostel ist doch gesegnet, was der erlebt hat. Und jetzt kümmert er sich um die einzelnen Glieder der Gemeinde und geht sogar mit dem Schwachen nicht nur eine, sondern zwei Meilen. Hier in dieser Begebenheit schon betont der Apostel, ich rühme mich nur für das Geistliche, was Gott gegeben hat, aber für mich nicht. Ich will nicht gerühmt werden, sondern ich möchte in Ergänzung mit dem Nächsten leben. Niemand soll meine Person rühmen, sondern alle sollen den Herrn rühmen. Ich glaube, dass bei dieser Darstellung den Korinthern, aber auch uns, wenn wir das lesen, schon das Gewissen schlagen könnte, und ihnen geschlagen hat mit der Frage, was wollen wir eigentlich? Warum regen wir uns über diesen und jenen so auf? Das ist ja alles passiert in Korinth, wir haben gestritten, nicht? Warum tun wir das? Sollten wir nicht eins sein? Sollten wir nicht nur Jesus allein in unserer Mitte suchen und einander ermuntern, auf ihn zu blicken? Eine weitere Aussage, die der Apostel hier machte, ihr seid mein Werk in dem Herrn, sollte darstellen, wir würden heute sagen, dass er ein erfolgreicher Evangelist war. Ein erfolgreicher Evangelist, der viel Frucht bringen durfte, der vielleicht mit der Limousine zum Flugplatz gefahren werden konnte, und schnell in die nächste Stadt fliegen konnte. Er war ein erfolgreicher Mann, der immer so seinen helfenden Mitarbeiterstab um sich haben konnte. Und alle haben schon ihm entgegengewinkt, wenn man ihn gesehen hat. Ja, so viele andere auch, nicht? Ihr seid mein Werk in dem Herrn. Erfolgreicher Evangelist. Und dennoch hob er nicht ab in die Chefetage. Er wollte nicht als dieser erfolgreiche Evangelist erkannt werden. Alle anderen haben auch Gaben von Gott. Der Herr ist es doch, der das durch ihn gewirkt hat. Und der Herr ist es wiederum, der auch durch den Bruder und die Schwester wirkt. Keiner hat was Eigenes. Keiner kann sich selbst in die Chefetage bringen wollen. Aber er will den Korinthern sagen, schaut, wenn es darum geht, sich zu rühmen, wie ihr das untereinander tut, dann müsste ich mich ja auch rühmen. Denn ihr seid mein Werk in dem Herrn. Dass ihr überhaupt hier entstanden seid, ist mein Dienst. Sonst wärt ihr hier überhaupt nicht zur Gemeinde geworden, so hätte er sagen können, nicht? Und da schlug ihn sicher wieder das Gewissen. Aber der Apostel zeigte ihnen, sich immer wieder zu demütigen und die Einheit im Geiste zu suchen. Keiner ist mehr, keiner ist weniger vor dem lebendigen Gott. In Galater 4, Vers 19 und 20 betete er auch immer wieder für die Gemeinden um diese Einheit und freute sich über das, was der Herr in ihnen geschaffen hat. Galater 4, Vers 19. Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, jetzt könnte, wenn das so im Sinne der Korinther geschehen wäre, dann könnte er sagen, bis dass ich in euch eine Gestalt gewinne, in dem, was ich euch gesagt habe. Aber sein Anliegen war immer, dass Christus in euch eine Gestalt gewinne. Ich wollte, dass ich jetzt bei euch wäre und meine Stimme wandeln könnte, denn ich bin irre an euch. Ihr sucht das Menschliche. Aber einige Epheser, Kapitel 1, schrieb ihr dann dankend, ich höre nicht auf zu danken für euch und ich gedenke euer in meinem Gebet. Worüber? Dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Also das heißt, um Jesus zu erkennen, nicht die Apostel zu erkennen, nicht die Hohen zu erkennen, sondern Jesus, und er ist der, der in Pfingsten alle vereint hat. Dass ihr erleuchtete Augen eures Verständnisses bekommt, dass ihr erkennen könnt, was da ist die Hoffnung eurer Berufung, wie ihr dazu überhaupt gekommen seid und was der Inhalt dieser Berufung ist, was der Reichtum des herrlichen Erbes ist bei den Heiligen und was da sei die überschwängliche Größe der Kraft Gottes an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Fürstentümer, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft, alles, was genannt mag werden auf Erden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Dafür dankte der Apostel Paulus. Daran erinnerte er die Gemeinden und zugleich also jetzt auch die Korinther. Oder lesen wir noch einige Verse, die das begleitend unterstreichen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 2 und danach 2. Timotheus 1, Vers 3. 1. Thessalonicher 1, Vers 2. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet ohne Unterlass. Wir danken Gott für euch alle. Denn das, was ihr geworden seid, ist durch Gott geworden. Wir danken nicht irgendeinem Menschen für euch. Wir danken nicht einem Apostel für euch. Wir danken Gott für euch alle Zeit, dass ihr gerufen worden seid. Oder auch für Timotheus hat er so gebetet in 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Voreltern her, in reinem Gewissen, dass ich ohne Unterlass dein Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Ich danke Gott, dem ich auch dienen darf, und ich danke Gott für dich, Timotheus. Ich danke nicht mir, dass ich so ein guter Bibellehrer war für dich, Timotheus, sondern ich danke Gott, dass er aus dir so ein Werkzeug gemacht hat. Äußerlich gesehen war ja Timotheus ein Ziehsohn, geistlicher Ziehsohn von Paulus. Aber immer wieder stellte der Apostel alles, was geschehen ist und alle unter die absolute Herrschaft Gottes in Christus. Und das ist so wichtig für eine auch örtliche Gemeinde, dass dies erkannt und gesehen wird und auch gewollt und gesucht wird. Oder in dem Philemonbrief im 4. Vers heißt es, ich danke meinem Gott und gedenke dein alle Zeit in meinem Gebet. Ich danke meinem Gott auch für dich, dass er dich so und so gemacht hat. So kann also in einer Gemeinde, stark und schwach, der eine für den anderen danken, dass er überhaupt da ist. Und da, weil er danken kann, dass er da ist, hat er die Liebe, ihn zu ergänzen, nicht mit ihm zu streiten, nicht mit ihm über Erkenntnisse zu reden, die unterschiedlich sein können wegen des Wachstums. Der eine isst Fleisch, der andere nicht Fleisch, sondern einfach zu lieben und zu ergänzen, einander zu danken. Die Freiheit in Christo nutzte Paulus sogar dafür, sein leibliches Wohl beschränken zu lassen und sich Beschränkungen auflegen zu lassen, damit er anderen besser dienen kann. Er stellt auch hier wieder die Frage, haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Haben wir das nicht? Was will er damit sagen? Oftmals, so steht es auch in 2. Korinther 6, Vers 5, in viel Fasten und Beten befand er sich. Ja, warum denn eigentlich? Ist denn das nötig? Haben wir denn nicht Macht? Sind wir nicht frei und können nicht essen und trinken? Abgesehen jetzt von dem Götzenopfer, können wir das nicht auch essen und trinken? Doch, wir sind frei, aber wir nutzen diese Freiheit zugunsten des Nächsten. Wir fasten und wir beten zugunsten des Nächsten, dass wir ihm besser zur Seite stehen können. Wir sagen nicht einfach, werde du schwacher, werde du stark, sondern begrenzen unser eigenes Leben, damit wir ihm helfen können, in der Stärke zuzunehmen. Haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Auch in der Wahl der Speise passte sich Paulus den Schwachen gerne an. Er wollte sie nie verletzen. Er wollte sie immer fördern. Er fastete, um den geistlichen Anforderungen standhalten zu können, den Nächsten zu begleiten. Manchmal kann man ja auch das Gefühl in einer Gemeinde, und wir müssen ja das berücksichtigen, Gemeinde Jesu besteht nicht aus Interessensgemeinschaften. Interessensgemeinschaften in der Welt ist eine Ergänzungsgruppe, die irgendwo gleichwertig ist. Fußballer sind Fußballer, sie haben irgendwo das gleiche Potenzial, Fußball spielen zu können mit ihrem Körper, ihn einzusetzen. Gemeinde Jesu ist sowas von unterschiedlich. Da kann einer Fußball spielen und der andere überhaupt nicht. Der eine ist musikalisch, der andere überhaupt nicht. Das sind die größten Gegensätze menschlich, die zu einer Gruppe zusammengeführt werden. Und doch soll die Ergänzung möglich sein. Das heißt also, Paulus sagt, ich verzichte auf vieles, damit das Unmögliche möglich wird, die Begleitung des Nächsten. Ich faste und bete viel, damit ich nicht nur, so heißt es dann auch im 9. Kapitel Vers 27, da kommen wir dann noch hin, dass ich nicht anderen nur predige. Das mach mal das, mach mal das, mach mal das, das wäre gut. Und selber verwerflich lebe, sondern dass ich auch mich in Zucht nehme und nehmen lasse, damit ich ein gesegneter Begleiter sein kann. Dass ich nicht mein eigenes Leben durchsetze, sondern das gemeinschaftliche Leben des Leibes Christi suche. Oh, das ist was ganz anderes. Da prägt sich manchmal unser Alltag ganz anders, wenn wir das so geistlich sehen wollen und auch umsetzen wollen. In Lukas 5, Vers 35 sagt ja der Herr Jesus auch im Blick auf seine Jünger, warum sie denn nicht fasten, so hatte man gefragt, so wie andere Leute. Da sagt er, es wird die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie notwendigerweise auch fasten. Sie brauchen das, um immer die geistliche Spur wiederzufinden. Nicht nur für sich selbst, sondern zugunsten der Gemeinschaft. Zugunsten der Gemeinschaft. Also Gemeinschaft kann ohne gegenseitigen Verzicht nicht entstehen. Kann nicht entstehen. Wo einer nur nehmen will, kommt er nie in die rechte Gemeinschaft. Gemeinschaft besteht aus grundsätzlich Geben. Dass natürlich das, was gegeben wird, auch irgendwo genommen werden muss. Das ist auch klar. Aber die Gesinnung einer lebendigen Gemeinschaft ist die Gesinnung im Einzelnen das Geben. Immer das Geben. Das, was man von Gott bekommen hat. Dann werden sie fasten. Und das ist so ein schwieriger Prozess. Das immer Geben. Das immer in Liebe üben. Das barmherzig sein. Das sanftmütig sein. Das geduldig sein. Das ist so ein Prozess, den man nicht von sich selbst aus machen kann. den man immer wieder erbitten muss und auch in der Absonderung vielleicht durch Fasten und Beten, um das auch tun zu können und die Freude zu verbreiten beim Nächsten und im eigenen Leben. 2. Korinther 11 lesen wir nochmal dazu und dann komme ich gleich zu den letzten Fragen, die der Apostel hier gestellt hat. 2. Korinther 11, 27 und 28. Da spricht er davon, was er, obwohl er doch frei ist oder Macht hat, dies und jenes zu tun, was er alles erduldet hat und gerne erduldet hat. Er hat sich nicht darüber beklagt. Wir sind in Mühe, wir sind in Arbeit, in viel Wachen, in Hunger, in Durst, in viel Fasten, in Frost und in Blöße, außer was sich sonst zuträgt, nämlich, dass ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinde. Das hat er alles gerne geduldet und erduldet. Und das ist auch das, was wir erdulden dürfen und müssen. Auf diesem Wege wird Gemeinschaft gewährleistet. Gemeinschaft ist nicht ein Wohlfühlevangelium, wo nur gestreichelt wird und wo man immer bedauert wird und auch immer wieder Zuspruch bekommt, sondern Gemeinschaft pflegen heißt auch leiden. Leiden um der Gemeinschaft willen, im Verzicht, auch im Tragen. Da sagt vielleicht jemand ein unqualifiziertes Wort zu mir. Oh, das tut weh. Jetzt ist die Frage, bälle ich zurück oder stelle ich es dem Herrn anheim? Es hat ja auch wehgetan. Bälle ich zurück, wird der andere auch wieder bellen und ich werde die Gemeinschaft zerstören. Bälle ich nicht zurück, dann wird vielleicht doch der Bruder, die Schwester eingedenk darüber, dass es auch gar nicht so gut war, was man gesagt hat. Und dann kriegt man vielleicht am nächsten Tag ein Telefonat. Oh, das war gestern gar nicht so gut. Hätte ich aber zurückgebellt, wäre das Telefonat nicht gekommen. Steht ihr? Leiden gehört auch dazu. Und dann fragt hier der Apostel auch noch, haben wir denn nicht Macht, eine Schwester zum Weibe mit umherzuführen wie die anderen Apostel? Auch das tun wir nicht. Wir haben die Freiheit, wie die anderen Apostel, auch verheiratet zu sein. Aber wir haben uns entschieden, in unserem Falle zu dienen. Denn er hatte ja zuvor gesagt, wer nicht verheiratet ist, sorgt nur, was dem Herrn angehört, was ihm gefällt. Und das kann er weitergeben. Aber er hätte die Vollmacht gehabt, das auch zu tun, zu heiraten und sich um seine Frau mitzukümmern. Er wollte einfach nur sagen, schaut, die Freiheiten liegen doch alle vor uns offen da. Aber wir sollen sie nutzen zugunsten des Nächsten und zu der Gesamteinheit. Und zum Schluss sagte er noch und fragte, ja, haben wir denn, Barnabas und ich, keine Vollmacht, nicht zu arbeiten? So wie die anderen Apostel auch. Die anderen Apostel, die haben ja, was auch normal ist, gelebt von den Gaben, die sie bekommen haben. Aber Paulus und Barnabas haben mit ihren Händen gearbeitet, um sich frei zu halten von der Gemeinde. Ist denn das eine Vollmachtslosigkeit? Paulus wollte sagen, nein. Ich bin frei, ich könnte es genauso tun wie die anderen. Aber ich nutze meine Freiheit, um sie für den Dienst des Nächsten einzusetzen, damit ihr nicht beschwert werdet. Denn er wusste ja auch, dass unter den Korinthern viele Schwätzer waren, die dann nur darauf gewartet haben, zu sagen, na guck mal, ihr kriegt da unser Geld, aber dann redet er so und so. Ja, das wusste der Apostel Paulus natürlich auch, deswegen hat er sich frei gehalten, aber er diente ihnen, er hat ihnen die Vorwürfe nicht gemacht. Haben wir denn keine Macht, nicht zu arbeiten? Bei allen Vollmachten durch den Herrn, ein Diener aller zu sein, ist eine Entscheidung, die man immer wieder fällen muss. Ich will ein Diener in der Gemeinde Jesu sein. Ich suche nicht in erster Linie, dass mir gedient wird, sondern dass ich dienen darf. Das hat der Herr Jesus vorgemacht und hat gezeigt in Johannes 13, dass er allen die Füße gewaschen hat, obwohl er der Meister war. Ich bin der Meister, ich habe euch allen die Füße gewaschen. Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen. Ihr hättet mir die Füße waschen müssen. Aber so wie ich, euer Meister, euch die Füße gewaschen habt, so sollt ihr es untereinander auch tun. Die Korinther sollten also zu der Einheit von Pfingsten wieder zusammengeführt werden. Ich meine, man kann das ja auch mal, und leider ist es ja allzu oft so, nicht etwa bei uns, vielleicht ist es bei uns auch, aber wir sehen es ja auch in anderen Kreisen, und ich höre es immer wieder, wie viel Klage man über den Nächsten ausspricht. Da kommt eine Gruppe zusammen, dann reden sie über den und den und was der macht, ja? Das geht in Missionswerken auch so. Dann klagt man über den, was der da gesagt hat. Aber man hört selten, wie können wir jetzt den Nächsten ergänzen? Lasst uns doch darum beten, dass wir hier eine Einheit finden. Sobald das auftritt, zieht man sich zurück. Es ist meistens das Feststellen von negativen Dingen im Gespräch. Und das entzweit letztlich. Das bringt nicht diese gewünschte Frucht in dieser Welt, dass Jesus Christus in unserer Mitte zu sehen ist. Wir sollen uns zu einem guten Beispiel geben, damit auch andere Glaubensgeschwister ermutigt werden, diesem Beispiel zu folgen. Und in diesem Sinne kann man auch die Bibelstellen verstehen, wie in Hebräer 13, den Wandel eurer Lehrer schaut an und folget ihrem, und das Ende und folget ihrem Wandel nach, ja? Da sollen wir dann ein Beispiel nehmen, wo eine Ergänzung sichtbar geworden ist. Nicht wo nur Erkenntnis sichtbar geworden ist, sondern Ergänzung. Denn Jesus Christus hat gesagt, so haben wir es uns am Sonntag auch gesagt, auf dass sie alle eins sind in uns. Und das soll unsere Herzensgesinnung sein. Und die Korinther mussten sich das sagen lassen. Und wir glauben einfach, dass die Geschwister in Korinth damals auch zurecht kamen. Vielleicht nach einem großen inneren Gerangel. Freiheit in Christo ja, aber einsetzen zum Dienst für die Gemeinde, für das Werk des Herrn.